Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Wie viel Zeit verbringen Sie online? Und wie viel Zeit davon verbringen Sie auf seriösen Medienseiten wie zum Beispiel Spiegel Online oder FAZ oder Taz oder auch deutschlandfunk.de? Und wie viel Zeit verbringen Sie wiederum auf Insta zum Beispiel oder scrollen durch TikTok beim Shoppen oder auch auf diesen Seiten, wo Sie dann ganz schnell den Laptop zuklappen, wenn jemand in den Raum kommt? Ich habe jetzt jemanden eingeladen, der weiß das. Also nicht von Ihnen persönlich natürlich, aber trotzdem, der weiß das im Grunde von allen, die in Deutschland das Internet nutzen. Martin André ist Medienwissenschaftler an der Uni Köln und er hat eine technische Expertise über den Zustand unserer digitalen Medienwelt entwickelt wie kaum ein anderer, weil er nicht bloße Theorien entwickelt, sondern die Internetnutzung vermessen hat. Buchstäblich den gesamten deutschen Internetverkehr gemessen und ausgewertet. Das war damals wirklich weltweit einzigartig, glaube ich. Und er hat aus diesen Daten den Atlas der digitalen Welt geschrieben. 2020 war das. Und jetzt hat er nochmal nachgelegt mit einer Folgestudie, die Vermessung der digitalen Welt. Und darüber wollen wir reden. Schönen guten Tag nach Köln, Martin André.
Schönen guten Tag.
Das Besondere an Ihrer Studie damals schon und auch an der neuen ist, dass Sie nicht vorgegangen sind wie alle anderen. Es gibt ja so viele Untersuchungen zu Reichweiten, Befragungen und dergleichen. Aber Reichweiten interessieren Sie eher nur am Rande. Also Reichweite heißt, wie viele Leute klicken auf eine Seite. Was machen Sie anders und warum?
Ja, es ist tatsächlich so, dass Reichweiten erstmal leicht zu ermitteln wären, nämlich ganz einfach, indem sie die Leute befragen. Und fast alle Studien, die es gibt, die basieren auf Befragung. Und da ist schon das erste Problem, denn die Leute erzählen das Blaue vom Himmel runter, was sie alles tun. Wir wissen zum Beispiel von Zeitungsreichweiten, wenn sie Menschen befragen, dass die Befragungsreichweiten 10-mal so groß sein können wie die tatsächlich gedruckte Auflage. Das heißt, ich würde noch nicht mal den Reichweiten trauen. Ich würde immer nur Realnutzungsmessungen trauen. Und da ist erstmal das Schöne, wenn wir Realnutzung messen, also was machen die Leute tatsächlich, dann stimmt erstmal die Reichweite. Aber jetzt kommt das zweite Thema. Reichweite an sich sagt gar nicht so viel, sondern was eigentlich entscheidend ist, ist die Nutzungsdauer. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ganz viele Menschen da draußen kennen den Spiegel, spiegel.de. Spiegel.de hat eine riesengroße Reichweite von mehr als 50% in der deutschen Bevölkerung. Da würde man sagen, boah, unglaublich bedeutsam. Aber dann schauen wir uns die Leute an, die das verwenden und wir sehen, ja, die nutzen das nur 14 Minuten und zwar nicht am Tag, sondern im Monat. Also
14 Minuten im Monat.
Genau, winzig gering. Also sehen Sie, sind vielleicht 30 Sekunden am Tag und deswegen ist es so essentiell, dass wir uns nicht von Reichweiten in die Irre führen lassen. Übrigens nutzen natürlich auch ganz viele Anbieter ihre tollen Reichweiten quasi als Werbung, um zu sagen, guck mal, wie stark Klar. wir sind. Und das kann ich auf der Marketingseite verstehen, aber um genau rauszufinden, was tatsächlich passiert, müssen wir uns die aggregierte Nutzungsdauer anschauen.
Und das Bild, das sich da bei Ihnen ergibt, das ist ja wirklich frappierend anders, weil also selbst der Spiegel, und das ist ja eine der erfolgreichsten deutschen Medienmarken, rutscht schlagartig nach unten. Es gibt da eine Grafik in Ihrem Buch, da dachte ich erst, Moment mal, da ist die Kurve vergessen worden. Es liegt aber daran, dass die Kurve so steil abfällt, dass sie quasi auf der Y-Achse einfach senkrecht runter auf das X fällt und dann da unten im nicht messbaren Bereich weitergeht. Haben wir so eine Konzentration auf wenige Digitalkonzerne?
Genau, das war damals eigentlich auch der Durchbruch mit dem Atlas der digitalen Welt, weil man ja erstmal so eine Fata Morgana von Vielfalt da draußen sieht. Ne? 18 Millionen unterschiedliche Webseiten, Apps, Domains, die unterhalten werden. Und dann, wenn man sich eben anschaut, welche davon werden denn überhaupt benutzt, dann ist die ganz schreckliche Wirklichkeit, dass eigentlich ein Dutzend Monopolisten fast den ganzen Traffic, die ganze Aufmerksamkeit eben bündeln und alle anderen Anbieter liegen in dieser riesengroßen Brache drin und kommen eigentlich fast gar nicht an Aufmerksamkeit. Und das ist natürlich dramatisch, denn wir dürfen nie vergessen, die Medien sind die Grundlage unserer Demokratie. Die Öffentlichkeit soll ja vielfältig sein, die soll nicht von Monopolisten kontrolliert werden und deswegen war damals auch der Atlas eben auch so brisant.
Und diese wenigen Monopolisten, da reden wir jetzt ja nicht von etablierten Medien, die irgendwie so ein Meinungsmonopol hätten, wie gerne mal behauptet wird, sondern wir reden von, ja, YouTube ist, glaube ich, ganz, ganz vorne. Welche Konzerne sind das?
Ja, ich kann Ihnen das ganz schnell sagen. Wenn wir uns einfach überlegen, was sind denn demokratierelevante digitale Mediengattungen, dann haben wir zum Beispiel eben die Suchmaschinen. Da bündelt Google 84%. Dann haben wir Gratis-Video, das hieß früher Fernsehen. Da bündelt YouTube 73%. Und übrigens, Achtung, Google und YouTube gehören zu demselben Konzern, nämlich Alphabet. Ja? Oder wir haben zum Beispiel 82% der Aufmerksamkeit in Social Media bei Meta, also Facebook und Instagram. 90% der Aufmerksamkeit bei Messenger sind bei WhatsApp, übrigens wieder von demselben Konzern, und ich könnte jetzt immer so weitermachen. Wir merken, es ist tatsächlich dramatisch. Die digitale Welt wird von ganz wenigen US-Monopolisten vollständig kontrolliert.
Jetzt liegt zwischen dieser ersten Studie 2020 veröffentlicht, Zahlen, ich glaube aus dem Herbst 2019, und dieser neuen Studie liegt was ganz Entscheidendes, nämlich die Pandemie. Und da hat sich ja eine Menge getan. Viele Menschen sind viel digitaler geworden, nutzen viel mehr. Ist denn das Internet vielleicht doch ein bisschen vielfältiger auch geworden in der Zeit?
Nein, überhaupt nicht. Und das können wir über einen einzigen Indikator abbilden, den sogenannten Gini-Koeffizienten. Der ist auch ganz einfach erklärt. Der liegt immer zwischen 0 und 1. 0 wäre eine Gleichverteilung. Da hätten alle Anbieter im Netz dasselbe an Aufmerksamkeit, an Nutzung. Oder eben bei 1. Ein Wert von 1 würde bedeuten, es gibt einen Monopolisten und alle anderen Anbieter haben gar nichts. Das ist die größte denkbare Konzentration, die mathematisch darstellbar ist. Und schon 2020 war der Gini-Koeffizient 0,988 und in der aktuellen Studie ist er 0,987. Also de facto mathematisch-statistisch ist das mehr oder weniger identisch. Und da sehen wir eben, dass obwohl natürlich viel, viel mehr Nutzung mittlerweile aus den analogen Medien, Fernsehen, Radio, Zeitung in die digitale Welt übergegangen ist, denn der Markt in der digitalen Welt wächst um 8% ungefähr pro Jahr, ist das Ausmaß dieser Monopolbildung exakt dasselbe und es ist ja auch fast nicht steigerbar. Ja, 0,987, da sind sie ja schon Millimeter entfernt nur noch von dem Maximalwert.
Und das bedeutet, dass im Grunde fast alle Informationen, die wir digital lesen, hören, in Videos sehen, von wenigen US-amerikanischen Plattformen gesteuert werden. Einzige Ausnahme ist da noch TikTok aus China. Jetzt mal politisch betrachtet, was glauben Sie, was hat das für Folgen gesellschaftlich und politisch?
Die Folge ist ganz einfach, dass nämlich die digitale Öffentlichkeit von Monopolisten kontrolliert wird. Und wir wissen ja, dass wir gerade in der Medienbranche auf keinen Fall Monopole haben wollen. Ich sag's mal ein bisschen salopp, wenn es einen Keksmonopolisten gibt, dann ist das vielleicht doof für die Verbraucher, aber es ist am Ende nicht so schlimm, dann essen sie halt Müsli-Riegel, wenn die Preise zu hoch sind. Aber weil die Medien eben die Grundlage unserer Demokratie sind, dürfen sie nicht von einzelnen Monopolisten kontrolliert werden. Dafür gibt es auch übrigens ganz krasse Regeln in der analogen Welt. Ja, zum Beispiel darf in Deutschland kein Fernsehanbieter mehr als 30% der gesamten Aufmerksamkeit kontrollieren und bündeln. Und es ist eben dramatisch, dass wir solche Regelungen zum Schutz der Medienvielfalt nicht in der digitalen Sphäre haben. Und jetzt haben wir eine Situation, wo de facto der Großteil unserer massenmedialen Öffentlichkeit von US-Monopolisten kontrolliert wird.
Warum haben wir diese Regeln nicht? Warum gelten Medienregeln nicht für Facebook, für Google?
Ja, weil vor langer Zeit die damaligen Plattformen den Juristen eigentlich so ein Märchen erzählt haben, dass sie gesagt haben, ja, wir sind ja gar keine Medien, sondern wir sind nur so eine Art Verteilstation. Das ist übrigens medienwissenschaftlich kompletter Humbug. Das ist übrigens sogar lustig, dass man in allen Zeiten der Mediengeschichte immer wieder beobachten kann, dass Medien das von sich selbst behaupten. Und das Lustigste ist übrigens, dass die frühen Zeitungen das von sich selbst auch gesagt haben. Sie sind nur reine Durchgangsstationen. Ne? Die Juristen waren damals so naiv und sind in diese Falle reingefallen. Und deswegen werden diese Plattformen, obwohl sie ja zum Beispiel Social Media auch genannt werden, obwohl sie Medien sind, obwohl sie übrigens wie alle Medien auch ihr Geld verdienen, nämlich über die Monetarisierung von Inhalten, sie sind Inhalteanbieter, obwohl sie also zweifelsfrei Medien sind, werden sie nicht wie Medien reguliert. Das muss man sich erstmal ausdenken.
Als Sie die Studie 2020 veröffentlicht haben, da konnte man mit viel gutem Willen noch sagen, na ja, aber diese Digitalkonzerne stehen immerhin dafür, dass es Meinungsfreiheit gibt, Redefreiheit, die unterstützen eine freie demokratische Welt. Ich habe vorhin gesagt, das ist eine große Sache passiert, die Pandemie. Es ist eine zweite große Sache passiert. Donald Trump ist wiedergewählt worden mit einer Agenda, die eindeutig freie kritische Medien als Feinde betrachtet. Und der schart diese Tech-Bros, die Chefs dieser Digitalkonzerne, um sich. Was lesen Sie auch daraus politisch?
Das besonders Interessante ist, dass ich aus meiner Forschungsperspektive nicht sagen würde, die sind sozusagen von Trump unterworfen worden, sondern diese, sag ich mal, antidemokratische Agenda, die hatten die Tech-Konzerne schon immer, denn sie haben zu allen Zeiten die Souveränität demokratischer Staaten abgestritten, bei der eigenen Gestaltung dieser demokratischen Foren irgendwie mitzuwirken. Ja, das wollten sie eigentlich dem Staat entreißen. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass da natürliche Partner zusammengekommen sind. Und Sie sehen ja, was jetzt aktuell passiert. Denn tatsächlich ist es so, dass die Tech-Konzerne gemeinsam mit der Trump-Regierung eine Agenda verfolgen, wo sie übrigens am helllichten Tag, das machen sie nicht im Geheimen, leugnen und bestreiten, dass wir in Deutschland oder in der EU überhaupt noch das Recht haben, bei der Gestaltung der digitalen Öffentlichkeit mitzureden. Das heißt, die soll aus den USA fremdbestimmt werden. Und damit haben wir eigentlich unsere Stimme bei der eigenen Gestaltung des demokratischen Forums vollständig verloren. Dieses demokratische Forum soll in Zukunft fremdbestimmt werden.
Und ein ganz besonders plakatives Beispiel ist vielleicht Elon Musk, bei dem sehr deutlich ist, dass er tatsächlich eine politische Zielsetzung hat, dass er Rechtspopulisten in Europa stärkt, dass er immer wieder davon redet, der einzige mögliche weitere Weg sei eigentlich ein Bürgerkrieg in Europa. Der hat Twitter gekauft, zu X umgebaut, was mittlerweile eine Plattform vor allem für rechtspopulistische Inhalte ist. Da wäre ich ja neugierig, weil viele haben ja gesagt, da darf man eigentlich nicht mehr sein, wir verlassen die Plattform, der ruiniert sie einfach nur selber. Was messen Sie denn da?
Ja, das ist wieder das Schreckliche, wenn man diese Realnutzungsmessung macht wie ich. Denn mein Gefühl war da vorher schon, dass das wahrscheinlich so nicht stimmt. Und das Faszinierende ist, dass wir genau das jetzt empirisch auch nachgewiesen haben. Das heißt, ja, tatsächlich hat die Plattform an Reichweite verloren, aber sie hat überproportional an Nutzungsdauer zugelegt, sodass eigentlich auch die aggregierte Nutzungsdauer gestiegen ist. Und wenn man sich jetzt vor Augen hält, dass Elon Musk, wie die anderen Tech-Oligarchen ja auch, eine eigene politische Agenda betreiben und dass alle wissenschaftlichen Studien ja konsistent immer belegen, dass besonders rechtslibertäre politische Positionen besonders stark an Sichtbarkeit verstärkt werden in diesen Plattformen. Da, wo ich sagen würde, surprise, wundert das jemanden? Da wird natürlich die Dramatik besonders deutlich, denn wie gesagt, wir sind als Deutschland, als EU hier schon längst ausgesperrt. Diese digitale Welt wird de facto von den Tech-Konzernen selbst reguliert und die bestimmen auch, wer da draußen welche Informationen zu sehen bekommt. Und das ist natürlich völlig inakzeptabel.
Zumal Sie widmen ein Kapitel den selbsternannten alternativen Medien, also rechtspopulistischen Websites, die sich als Journalismus tarnen. Und die Webseiten selber sind einigermaßen erfolglos. Also selbst so eine Webseite wie News von Julian Reichelt, was noch eine der bekannteren ist, die erreichen nicht mal 3% der deutschen Internetnutzer. Und alle anderen populistischen Webseiten sind fast noch darunter. Trotzdem sind die erfolgreich, aber wiederum nur dank YouTube, Insta, TikTok?
Genau, ich würde das so illustrieren, dass es eigentlich wie so Schaufenster sind, aber eigentlich ist die Hauptnutzung gar nicht auf diesen Webseiten selber und ich würde auch vermuten aus meiner Expertise, dass sich aus dieser geringen Nutzungsdauer auch gar nicht eine Redaktion finanziell unterhalten lässt. Ja, das heißt, die eigentliche Aufmerksamkeit, die ist auf den Plattform, das ist nicht verwunderlich, weil natürlich die Plattform die polarisierenden und radikalen Inhalte besonders stark mit Aufmerksamkeit belohnen. Und genau so funktioniert das. Und wir müssen uns dann auch nicht wundern, dass die AfD ja jetzt gerade sogar ein Tool gebaut hat, wie man Inhalte durch KI so baut, dass die dann in den Polarisierungsplattformen maximale Sichtbarkeit erlangen. Und genau da sehen wir, wie groß das Problem ist.
Sie fordern nun schon sehr lange, ganz am Anfang klang das schon mal an, dass diese Plattformen wie Medien reguliert werden müssten. Das sah lange nicht so aus, als könnte es dazu kommen. In den letzten Wochen habe ich mich aber gefragt, ob es durch die Hintertür kommen könnte. Und zwar, weil es jetzt mehrere Urteile gab, da haben Gerichte entschieden, dass zum Beispiel Google dafür verantwortlich ist, was der Google-Chatbot an Desinformationen ausspuckt. Da war dann nämlich plötzlich nicht mehr zu leugnen, wenn es eine eigene KI ist, dass eben doch der Anbieter die Inhalte generiert. Jetzt werden diese Dienste mehr und mehr überall integriert. Sehen Sie da eine Möglichkeit, einen Hebel anzusetzen?
Ja und nein. De facto ist mein Hauptkritikpunkt seit langer Zeit immer derselbe. Denn die Plattformen wurden durch ein riesengroßes Rechtsprivileg ausgestattet, dass sie eben nicht haften müssen für die Inhalte. Das haben sie damals übrigens so erklärt, als sie angefangen haben, dass sie gesagt haben, schaut mal, wenn zum Beispiel Terroristen über ein Telefonnetzwerk telefonieren, dann können wir den Netzwerkbetreiber ja nicht verantwortlich machen. Und das würde ich tatsächlich auch so sehen. Die Regulierer hätten nur damals eben sagen müssen, ist kein Problem, ihr seid von der Haftung befreit, aber dann dürft ihr niemals Inhalte zu Geld machen. Der Regulierungsfehler liegt darin, dass Plattformen bis heute strafbare Inhalte, also Volksverhetzung, Verleumdung, Holocaustleugnung, Diskriminierung, Rassismus zu Geld machen dürfen. Sie finden keinen anderen Bereich in unserer Gesellschaft, wo wir das erlauben würden. Stellen Sie sich vor, Rewe würde mit Crystal Meth, mit Crack und Heroin Geld verdienen. Wir würden Rewe sagen, wieso macht ihr das? Das ist schrecklich. Hunderte Menschen sind schon zu Tode gekommen. Und Rewe würde sagen, ja, wir haben diese Drogen doch nicht selbst gemischt. Was wollt ihr eigentlich von uns? Und wenn wir einen solchen massiven Regulierungsfehler selbst machen, ist das auf der anderen Seite eine positive Nachricht, denn wir könnten diesen Fehler ja morgen beheben.
Martin André sagt das und fordert das. Und wir haben gesprochen über sein Buch Vermessung der digitalen Welt, das Kompakthandbuch. Im Campus Verlag erschienen für 25 Euro. Herr André, Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.